Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Strom zum Anfassen. Nach einer dreimonatigen Kreativpause geht es heute weiter mit der zweiten Staffel unseres 50 Hertz Podcasts über alles, was mit Elektrizität zu tun hat, also mit Strom. Einiges haben wir geändert, vieles bleibt aber auch beim Alten. Was bleibt? Ich zum Beispiel. Mein Name ist Volker Gustedt und ich bin Pressesprecher beim Stromübertragungsnetzbetreiber 50 Hertz. Zweitens, die Leichtigkeit. Ich werde versuchen, das komplexe Thema Strom weiterhin so anschaulich und locker aufzubereiten wie zuvor. Und drittens, meine Gäste. Das sind weiterhin die Expertinnen und Experten von 50 Hertz. Aber es ändert sich natürlich auch etwas. Ich werde einzelne Themen noch ein wenig gründlicher, vielleicht auch fachlicher behandeln als in der ersten Staffel und an der einen oder anderen Stelle auch aktueller werden, wenn es dazu einen entsprechenden Anlass gibt. Und ich werde dieses behagliche Podcast-Studio, in dem wir heute auch die Folge aufnehmen, immer mal wieder verlassen und mit dem Mikrofon auf Reportagereise gehen. Neu ist auch, dass ich einen Assistenten an meiner Seite habe. Sein Name ist Scotty. Ihr könnt ihn nicht sehen. Ich kann ihn auch nicht sehen. Er ist nämlich eine künstliche Intelligenz. Und wenn man ihn richtig füttert, dann liefert er auch schon halbwegs brauchbare Antworten. Heute zum Beispiel habe ich Scotty mit dem Thema Offshore-Windenergie gefüttert. Und das hier hat er mir ausgespuckt.
Offshore-Windenergie bedeutet Strom aus Wind, der auf dem Meer weht. Große Windräder stehen dabei nicht auf dem Land, sondern weit draußen im Wasser, zum Beispiel in der Nordsee oder der Ostsee. Dort ist der Wind besonders stark und gleichmäßig, was ideal für die Stromerzeugung ist. Diese Windräder sind riesig, oft so hoch wie ein Wolkenkratzer und können sehr viel Strom produzieren. Ein einzelner Windpark auf dem Meer kann genug Energie liefern, um hunderttausende Haushalte zu versorgen. Das hilft dabei, weniger Kohle, Gas oder Öl zu verbrauchen und das Klima zu schützen. Die Nordsee ist besonders gut geeignet für Offshore-Windparks, weil sie flach ist und viel Platz bietet. Hier entstehen einige der größten Windparks Europas. Auch die Ostsee wird zunehmend genutzt, vor allem von Deutschland, Dänemark und Polen. Zwar ist sie kleiner und ruhiger als die Nordsee, aber ebenfalls ein wichtiger Standort für saubere Energie. Ein Vorteil: auf dem Meer gibt es viel Platz. An Land ist es oft schwierig, neue Windräder zu bauen, weil Menschen sich gestört fühlen oder die Natur geschützt werden muss. Auf dem Meer ist das einfacher, obwohl der Bau dort technisch anspruchsvoll ist. Die Windräder müssen stark genug sein, um Wind, Wellen und Salzwasser zu trotzen. Außerdem braucht es spezielle Kabel, um den Strom vom Meer bis zu uns nach Hause zu bringen. Auch für die Umwelt ist Offshore-Windenergie gut, sie verursacht keine schädlichen Abgase und hilft, den CO2-Ausstoß zu senken. Natürlich muss man beim Bau darauf achten, Tiere im Meer und Zugvögel zu schützen. Dafür gibt es genaue Regeln und Prüfungen. Kurz gesagt, Offshore-Windenergie, besonders in der Nord- und Ostsee, ist ein wichtiger Schritt in Richtung sauberer Zukunft. Sie nutzt die Kraft des Windes auf dem Meer, um umweltfreundlichen Strom zu erzeugen, leise, effizient und nachhaltig.
Soweit die Vorarbeit von Scotty. Mir gegenüber sitzen heute aber eine Kollegin und ein Kollege und beide sind aus Fleisch und Blut. Herzlich willkommen, Nadja Ballauf, und herzlich willkommen, Henrich Quick.
Hallo Volker, danke
Hallo
für die
Volker.
Einladung.
Ja, ich habe euch sehr, sehr gerne eingeladen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Henrich, du bist ja, wenn man so will, schon ein alter Hase. Das ist, glaube ich, die vierte Folge, die wir jetzt zusammen machen. Henrich Quick leitet bei 50 Hertz den Bereich Offshore. Jetzt müsste man eigentlich genauer sagen Offshore-Planung, Errichtung und so weiter. Also alles, was damit zu tun hat, Offshore-Anschlüsse erstmal auf den Weg zu bringen und bis zum Anschluss. Und dann ist Nadja Ballauf, sie leitet bei uns den Bereich Offshore-Betrieb. Das klingt für Laien etwas nebulös. Wir werden das gleich ein wenig auseinanderdröseln. Aber bevor wir damit anfangen, erstmal der Faktencheck. Das, was der Scotty hier so rausgeworfen hat, so mit so großer Leichtigkeit, stimmt das im Großen und Ganzen oder ist das mehr KI-Lyrik, was er uns hier vorgebetet hat?
Im Großen und Ganzen war das gar nicht so schlecht und hat viele wichtige Dinge zusammengefasst. Ein bisschen kann man es korrigieren, dafür sind wir ja dann auch da. Das ist, dass Offshore-Wind leise ist, ist nicht ganz richtig, weil es muss ja gar nicht leise sein. Deswegen werden die Turbinen auch nicht darauf optimiert, irgendwie leise zu sein, denn die stehen ja weit draußen und die nächste Wohnbebauung ist in der Regel 40, 50, 60 Kilometer entfernt, manchmal noch weiter weg. Also muss man die Bevölkerung nicht vor den Geräuschen der Turbinen schützen.
Aber und zur Ehrenrettung von Scotty kann man sagen, er ist vielleicht nie draußen gewesen, sondern immer nur auf dem Schiff drumherum gefahren und deswegen ist es für ihn leise gewesen.
Genau. Und die Schiffe müssen ja auch einen Mindestabstand halten. Und das ist so manchmal das Overhead wie ich. Viel zu viel im Büro sitzen und zu wenig draußen mit dem echten Betrieb und dem echten Leben was zu tun haben. Und was auch nochmal so ein bisschen ein Unterschied ist, die See ist groß und weit, heißt es da ja so ungefähr. Aber die deutsche Ostsee zum Beispiel ist schon ziemlich gut gefüllt, weil wir haben verschiedene Nutzungen. Das fängt an bei der Fischerei, bei der Schifffahrt. Der Naturschutz hat bestimmte Räume, Offshore-Wind auch. Das Militär braucht Übungsflächen. Und dann ist die deutsche Ostsee ruckzuck voll und da ist gar nicht mehr so viel Platz, um neue Windparks zu errichten.
Hm. Geht für die Nordsee?
Die Nordsee ist ein bisschen größer, aber auch da hat Deutschland vergleichsweise wenig Platz. Und deswegen muss man auch da sehr genau gucken, wie kann man die Windturbinen möglichst gut aufstellen oder wie kann man auch kombiniert Windparks planen, dass zum Beispiel auch Fischerei möglich ist oder Naturschutz auch in solchen Flächen zu seinem Recht kommt.
Jetzt hoffen wir mal, dass Scotty gut aufgepasst hat. Er kann also noch ein bisschen was lernen. Ja, warum habe ich heute zwei Gesprächspartner zum gleichen Thema eingeladen? Vielleicht kann man das so ein bisschen mit dem Bau eines Hauses vergleichen. Auf der einen Seite sind da Architekten und Baufirmen, die das Haus errichten. Auf der anderen Seite die Bewohner, die das nutzen und in Schuss halten. Nadja, das ist wahrscheinlich ein Vergleich, der Wirklichkeit nur ein wenig nahe kommt. Du bist sozusagen die Hausverwaltung, die den Hausmeister koordiniert und den Klempner und Elektriker. Ist das etwas despektierlich oder trifft es das ganz gut?
Ein klares, es kommt drauf an. Ich glaube, viele sind von ihrer Hausverwaltung, manchmal auch von den nicht vorhandenen Hausmeistern, sag ich mal, negativ geprägt. Deswegen tue ich mich mit dem Vergleich einmal aus dem Grunde etwas schwer. Ich tue mich aber auch mit dem Haus in Summe schwer, weil das Wichtige bei uns ist ja nicht, dass da irgendwo eine Hülle steht, was so ein Haus ist, sondern bei uns geht es ja primär um den Inhalt. In dem Fall die Anlagen, die eben das ermöglichen, dass der von den Windanlagen erzeugte Strom vom Meer dann eben zu uns nach Hause in die Steckdose kommt. Und vielleicht, wenn wir so ein bisschen die Stromwelt dann wieder verlassen wollen, fände ich als Vergleich vielleicht ein Schiff ganz gut. Ja, Henrich mit seinem Team sozusagen designt und baut das Schiff und dann bekommen wir es von der Reederei überstellt und wir sind es nachher diejenigen, die das Schiff eben fahren, die dafür sorgen, wenn man Kreuzfahrer beispielsweise nehmen, dass die Leute sich darauf wohlfühlen, aber auch, dass eben die Schiffsanlagen, angefangen eben vom Motor, der das Schiff über die Weltmeere vorantreibt, bis dann eben hin auch, dass die Toilette funktioniert, alles von vorne bis hinten eben läuft und dann auch zur Zufriedenheit der Räder. Ich glaube, das ist ein Vergleich, mit dem ich mich eher anfreunden könnte.
Ja, den finde ich auch ziemlich gut. Also Henrich und seine Leute machen die schwere Arbeit, die bauen das Kreuzfahrtschiff und ihr sitzt dann auf dem Sonnendeck und fahrt über die Weltmeere.
Wenn alle Arbeit erledigt ist, darf auch der Betrieb mal auf dem Sonnendeck sitzen, durchaus, ja.
Okay, ja, wir werden in diesem Gespräch versuchen, immer so beide Seiten zu beleuchten, aber fangen wir mal damit an, was Offshore-Windindustrie eigentlich für uns als Netzbetreiber bedeutet. Wir bauen ja und betreiben keine Windräder auf dem Meer, sondern wir machen ja die Netzanschlüsse. Und Scotty hat es ja vorhin schon gesagt, es entstehen auf Nord- und Ostsee große Windparks mit einer großen elektrischen Leistung. Und da hat sich in den vergangenen 10 bis 15 Jahren enorm viel getan. Der erste kommerzielle Windpark, der in deutschen Gewässern errichtet wurde und in Betrieb gegangen ist, das war der Windpark Baltic 1 vor der Küste des Dars, also in der Ostsee. Der ging 2011 in Betrieb und hatte damals eine Leistung und heute noch von 48 Megawatt. Heute werden Windparks geplant mit einer Leistung von 2000 Megawatt, also ist das 40-fache, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe. Da liegen also Welten dazwischen und dieser Strom muss ja irgendwie an Land kommen. Damals schon und heute und in Zukunft natürlich auch. Henrich, wie mal jetzt, wenn man die einzelnen Komponenten mal aufdröselt, was braucht man für Anlagen? Was müsst ihr, du und deine Leute, was müsst ihr planen und bauen, damit dieser Strom von den Offshore-Windparks dann an Land kommt?
Na, als erstes braucht man den Offshore-Windpark, denn es muss ja klar sein, was ist die Leistung, die an Land zu transportieren ist, auf der Stromseite? Und das bestimmt natürlich die Frage, wie gestaltet man so eine Anbindung? Und dann gibt es die drei großen Komponenten, die gebaut werden. Das ist einmal die Plattform, auf der der Strom eingesammelt wird und dann transportfertig gemacht wird, um an Land zu kommen. Da gibt es dann verschiedene Wege, auf die wir vielleicht gleich noch drauf kommen. Dann gibt es die Kabel, die die Plattform mit dem Land verbinden und quasi den Strom dann über die großen Strecken transportieren. Und auf der Landseite gibt es natürlich dann auch wieder die Integration in das originäre 50 Hertz Übertragungsnetz, das dann am Ende auch die Steckdosen mit Strom füllt in den Häusern oder die Fabriken entsprechend mit Strom versorgt oder heutzutage vielleicht auch Batteriespeicher, Wasserstoffanlagen oder auch Rechenzentren mit grünem CO2-freiem Strom versorgen kann. Mhm. Und all das braucht natürlich auch noch Genehmigung, das dürfen wir auch nicht vergessen, denn alles muss ja seine Ordnung haben und deswegen brauchen alle diese Schritte auch jeweils entsprechende Genehmigung für Bau und aber auch für den Betrieb.
Hm. Fangen wir mal auf dem Meer an, denn das ist ja sozusagen der Stromfluss. Wir haben jetzt also einen großen Windpark dort stehen und du hast von der Plattform gesprochen. Muss man sich so eine Plattform vorstellen wie eine Ölplattform oder eine Gasplattform, die ja die meisten Leute wahrscheinlich kennen, zumindest von Filmen her. Was passiert auf so einer Offshore-Plattform auf dem Meer? Wir kommen gleich nochmal dann, vielleicht unterscheiden wir nochmal in Wechselstrom und Gleichstrom, aber jetzt mal ganz grundsätzlich, wozu braucht man so eine Plattform auf dem Meer und aus welchen Komponenten besteht die?
Ja, gegenüber Öl und Gas sind die Plattformen natürlich schon anders gebaut, weil wir haben keinen Bohrturm, wir brauchen kein Bohrgestänge und wir fackeln auch kein Methangas ab. Aber was machen wir auf der Plattform? Wir sammeln den Strom der Windparks ein, bündeln ihn quasi in größere Pakete, die besser für den Transport geeignet sind. Und da gibt es dann zwei Wege, wenn man mit sogenannten Wechselstromplattformen unterwegs ist. Das ist zurzeit die Technik, die wir in der Ostsee einsetzen. Dann wird der Strom genommen und von einer mittleren Spannungsebene auf die Höchstspannungsebene hochtransformiert. Das macht man in einem Transformator, damit die Verluste bei der Übertragung an Land deutlich geringer werden, weil je höher die Spannung ist, umso geringer sind die Verluste auf dem Transport. Und das machen wir auf den Plattformen und dann kriegt der Strom noch ein bisschen Unterstützung, dass er besser auf die Reise geht. Und wir haben ein paar Schaltanlagen, damit man auch steuern kann, wie der Strom sich entsprechend verteilt, dass er die richtigen Wege findet. Und wenn man bei sehr großen Windparks ist oder bei sehr großen Distanzen, dann geht man auf die Gleichstromtechnik und dann wird der Strom auch eingesammelt vom Windpark, aber dann auf Gleichstrom transformiert oder überführt und dann der Gleichstrom ist dann besser geeignet, um noch größere Distanzen zu überbrücken oder auch sehr, sehr große Leistungen abzubilden. Denn wenn man quasi einmal den Weg gemacht hat, dass aus Wechselstrom Gleichstrom gemacht wird, dann ist die Übertragung vergleichsweise verlustarm und kann über lange Strecken gut funktionieren und braucht dann auch weniger Kabel. Und das ist eine der wesentlichen Dinge, warum die zukünftigen Parks wahrscheinlich auch bei kürzeren Strecken eher in Gleichstromtechnik gebaut werden, weil die Parks dann so groß sind, du hast es angesprochen, 2000 Megawatt, das sind riesige Parks, die selbst bei den größten modernen Turbinen über 100 Turbinen umfassen und damit auch sehr große Leistungen bedingen.
So eine Offshore-Plattform ist ja jetzt nicht gerade klein, ne? Die wiegt ja ein paar hundert, paar tausend. Wie viel Tonnen wiegt ungefähr so eine Wechselstrom-Plattform? Eine herkömmliche in der Ostsee, die wir jetzt bisher in Betrieb haben.
Also unsere Plattformen in der Ostsee wiegen ungefähr zwischen 2.500 Tonnen und 5.000 Tonnen, nur für die Plattform. Das ist quasi das,
also das
Gebäude drauf.
Das Gebäude.
Und dann kommt noch je nach Wassertiefe und Boden, kommen noch so zwischen 2.000 und 4.000 Tonnen für das Stahlgerüst unter der Plattform dazu.
Jetzt werden wir jetzt mal in diesen Gleichstrombereich gehen. Du hast gesagt, da sind dann andere Anlagen erforderlich, nämlich müssen auf mehr so Konverteranlagen errichtet werden. Sind diese Plattformen dann wesentlich größer und schwerer?
Die sind viel größer. Also die aktuell verbaute Generation, die hat so 1000 MW, da wiegen die Plattformen zwischen 10.000 Tonnen und 15.000 Tonnen. Und die 2000 MW Plattformgeneration, die jetzt gerade in der Entwicklung ist, die wird um die 30.000 Tonnen wiegen. Also das muss man sich so vorstellen.
30.000 Tonnen?
So 10.000 Elefanten ist der Vergleich oder fast drei Eiffeltürme.
Was ist das für Technik, die diese Konverterplattform so schwer und so groß macht?
Die Konverterplattformen arbeiten ja bei einer sehr hohen Spannung. Bei den 2GW-Plattformen reden wir hier über 525.000 Volt. Und Spannung, wenn sie sehr hoch ist, braucht auch immer viel Abstand. Das heißt, ich habe auf so einer Plattform eigentlich viel leeren Raum, denn diese hohen Spannungen brauchen einfach viel Platz zum nächsten nicht auf dieser Spannungsebene befindlichen Gegenstand, also sprich der Wand oder der Decke oder dem Boden. Und diese großen Abstände brauche ich natürlich dann, im Prinzip habe ich riesige Hallen für das Equipment, was ich da verbaue. Und dann brauche ich natürlich auch noch große Anlagen, die entsprechend die hohen Ströme, die trotz der hohen Spannungen notwendig sind, auch entsprechend tragen können. Und dann habe ich entsprechend auch Lüftungsanlagen, die diese ganzen Räume mit Kühlluft versorgen können. Ich brauche große Löschanlagen, ich brauche die ganze Versorgung drumherum, die so eine Plattform dann groß und schwer macht.
Ist das dann so, dass es eine Plattform für beides gibt, also für den Konverter und dann eben auch für die Transformatoren und diese ganzen Geräte, die man noch braucht? Oder hat man dann da zwei Plattformen auf dem Meer, die miteinander gekoppelt sind?
Also die modernen Plattformen sind alles in einem. Zu den Anfangszeiten hatte man das mal getrennt, weil das eine gehörte dem Windpark, das andere gehörte dem Übertragungsnetzbetreiber. Das haben wir aber in der Ostsee schon immer zusammen gemacht und diese Idee ist auch aufgegriffen worden in den neuen Schnittstellen. Insofern sind auch die Transformatoren jetzt auf der großen Plattform und das wird alles in einem Gebäude gemacht.
Kommen wir nochmal zu der Unterkonstruktion. So Öl- und Gasplattformen, die stehen ja manchmal in Gewässern, die sind ja 100 und mehr Meter teilweise tief. Was für Gewässertiefen sind das hier im Bereich der Offshore-Windindustrie? Wie tief kann das Meer denn sein an den Stellen, wo wir diese Plattform errichten, sowohl in der Ostsee als auch dann in der Nordsee?
Die Parkgenerationen, die aktuell gebaut werden, werden in Wassertiefen so bis 40 Metern, manchmal auch bis 50 Metern errichtet, weil für die Windparks braucht man Fundamente, die die Windturbinen fest am Boden verankern, weil das ist die Standardbauform. Und da sind 50 Meter Wassertiefe schon ziemlich herausfordernd, denn man muss sich vorstellen, so ein Windturm, der ist über Wasser, knapp 150 Meter hoch, dann kommen 50 Meter Wassertiefe und dann muss ich den natürlich noch im Boden verankern. Das heißt, da ist so ein Fundamentpfahl schnell mal 150 Meter lang, damit er halt 100 Meter im Boden genügend Halt finden kann. Und unsere Plattformen sind entsprechend auch in diesen Wassertiefen unterwegs. Im Öl und Gas kann man auch tiefer bauen. Da gibt es auch in der Nordsee Plattformen, die haben einen festen Boden, der in 300 Metern Wassertiefe ist. Das wäre aber für 100 Windturbinen zu teuer. Deswegen gehen die Windturbinen auch hin, dass man sie versucht, auf schwimmenden Fundamenten zu errichten. Das ist aber eine Technik, die gerade erst noch in den Kinderschuhen steckt und es sind eher Versuchsanlagen, die man errichtet.
Okay, Nadja, kommen wir mal zu dir. Also jetzt haben Henrich und seine Leute diese Offshore-Plattform auf dem Meer errichtet. Wir bleiben jetzt mal bei denen, die etwas küstennäher sind in der Ostsee. Und dann habt ihr so eine Armada an Hubschraubern und wenn da irgendwie eine Schraube locker ist auf der Plattform, dann fahrt ihr mit 10 Leuten, fliegt ihr da raus und repariert das vor Ort? Oder wie muss man sich die Wartung dieser Anlagen auf dem Meer so ungefähr vorstellen?
Zuerst hoffen wir natürlich, dass die Kollegen uns wartungsarme Anlagen hinstellen. Das heißt, dass wir so wenig wie möglich rausfahren müssen. Das werden wir uns, gucken wir uns schon gemeinsam in der Designphase an, weil eben, du hast eben den Hubschrauber angesprochen, das Besondere an Offshore ist die Logistik. Die ist einfach extrem aufwendig. Und um das möglichst effizient zu gestalten, schauen wir, dass wir, wenn wir rausfahren, so wenig wie möglich rausfahren müssen. Da gibt es lange Kampagnen, die geplant sind. Bei Störungen natürlich gibt es Entstörungskonzepte, wo wir dann relativ schnell auf Schiffe zugreifen können. Und du hast das eben angesprochen. Der Hubschrauber in der Ostsee haben wir den großen Vorteil gegenüber der Nordsee, dass wir sehr küstennah die Windanlagen verbaut haben, damit auch die Plattformen küstennah sind und wir diese per Boot erreichen können. Wir haben sogenannte CTVs, Crew Transfer Vessels, mit denen wir unsere Mannschaft dann rausfahren können. Und setzen bei den Distanzen, die wir zu überbrücken haben, den Helikopter nicht ein. Weil der Helikopter leider Gottes noch sehr, sehr teuer ist im Einsatz. Wir haben aber einen Helikopter unter Vertrag. Das ist unser Rettungshelikopter, der dafür da ist, falls es mal zu einem Notfall kommt, sowohl bei uns auf der Plattform als auch im Windpark. Das teilen wir uns, die Kosten dort mit den Windparkbetreibern. Kommt der Helikopter, so das Wetter es dann zulässt und kann dann den verunfallten Kollegen, die verunfallte Kollegin entsprechend retten. Wir, wie gesagt, fahren mit den Booten. Die sind günstiger, jetzt in der Abwicklung auch schneller, wenn man, ich sag mal, alle Zertifikate hat, dass man auf See darf. Haben aber den großen Nachteil, die Boote, dass sie nur bis zu einer bestimmten Wellenhöhe dann funktionieren. Danach, dem einen oder anderen wird dann vielleicht schneller schlecht. Das ist so das eine Problem bei einer höheren Welle. Und auch vor allen Dingen vom Boden muss ich auf die Plattform kommen. Mit dem Helikopter lande ich im Regelfall auf dem Helideck, so eins vorhanden ist. Beim Boot muss ich übersteigen. Das ist ähnlich wie auch bei den Windanlagen. Da sind unten Leitern, die bis ins Wasser reinragen. Das Boot fährt gegen die Anlage. Die sind so konstruiert. Das ist auch einer der Gründe, warum es so viel Stahl braucht, dass man da sicher anlanden kann. Und dann gibt es einen Überstieg. Und das kann ich natürlich nur machen, wenn die Welle nicht allzu hoch ist. So vielleicht als Richtwert ist so 1,50 Meter Welle. Das ist für die ein bisschen so bei Windstärke 5, habe ich dann nachher schnell auch mal 1,50 Meter Welle, kann auch ein bisschen hochgehen, hängt ein bisschen von der Windrichtung ab.
Wir sind ja vor ein paar Wochen gemeinsam auf die Ostsee gefahren. Die 50 Hertz bietet immer so eine Offshore-Ausfahrt an. Da können sich Menschen, die in Mecklenburg-Vorpommern wohnen, aber auch anderswo, können sich dazu anmelden. Sind über 200 Menschen immer an Bord. Und dann fährt man raus zu den Windparks mit so einem Ausflugsschiff. Ich sage jetzt nicht den Namen der Schifffahrtsgesellschaft. Das ist so ein Kaffeedampfer. Mit solchen Schiffen fahrt ihr ja natürlich wahrscheinlich da nicht raus. Diese CTVs. Was sind denn das für Boote und wie lange brauchen die vom Hafen bis dann zum Windpark rauszufahren?
Genau, also mit so einem Ausflugsdampfer in der Tat würde es relativ lang dauern, sondern wir haben diese CTVs, die sehr, sehr schnell unterwegs sind. Das, die CTVs, die wir unter Vertrag haben, das sind Katamarane, also zwei Schiffskörper, die sind stabiler im Wasser. Was man da beachten muss, man braucht schon auf die Meere zugeschnittene Boote. Also wenn da so ein CTV gut in der Nordsee gefahren ist und einer dann auf die Idee kommt, das genau baugleich auch in der Ostsee zu verwenden, keine gute Idee, weil die Wellenlängen und auch so die Abstände alles sehr besonders ist pro Meer und ich dann immer auf die Meere ausgerichtete Boote brauche, um die Kollegen dann auch wirklich, ich sag mal, weitestgehend sicher und dann ohne Seekrankheit dann übersetzen zu können. Und die Geschwindigkeit, aber wenn die dann auch bei den größeren Wellen, das hört sich vielleicht spektakulär an, dass man bei so hohen Wellen noch fährt, aber die fahren so schnell, die gleiten quasi auf den Wellen und wirklich so der Überstieg ist quasi das Gefährliche. Mhm. Wir haben momentan noch, ich sag mal, bisher zwei CTVs unter Vertrag, weil wir ja sowohl, ich sag mal, östlich von Rügen als auch westlich, ne, vorm Darß dann die Windparks, die Anlagen da betreuen, setzen meistens das quasi eins von Rostock aus ein, das andere von Sassnitz. Das Besondere, wir haben jetzt ein CTV jetzt seit anderthalb Jahren schon unter Vertrag, mit dem wir jetzt gucken, dass wir nicht nur Diesel gefeuert, sondern jetzt bigefeuert unterwegs sind, wo nämlich noch Wasserstoff zugefeuert wird, sind nach wie vor in der Erprobung, weil wir merken, so die Wasserstofflogistik könnte sich noch ein bisschen verbessern, aber wir freuen uns hier, dass wir hier mit vorweggehen und hier wirklich dann auch gucken, dass wir unsere Arbeit auch so ökologisch wie möglich dann auch entsprechend
verrichten. Weil es in Mecklenburg-Vorpommern auch nicht so viel Wasserstofferzeugung gibt und auch noch kein richtiges Transportkapazität.
Genau, sowohl die Erzeugung
keine Pipeline
ist,
nach Rügen
genau, wir
zum
wollen
Beispiel.
Natürlich grünen Wasserstoff und nichts anderes, plus dann auch die, das wiederum die Logistik, aber ist herausfordernd, aber Logistik kennen wir mittlerweile als Offshore-Team ganz gut und nehmen die Herausforderung gerne an.
Du hast ja vorhin schon von so Wartungszyklen gesprochen. Wie ist das? Gibt es so eine Einsatzzentrale und da leuchtet dann eine rote Lampe auf, die sagt, oh, auf der Plattform XY, da ist aber gerade was kaputt und dann wird ein Reparaturtrupp rausgeschickt oder fahrt ihr routinemäßig dort raus, um alles durchzuchecken? Wie muss man sich so eine Wartungsarbeiten vorstellen?
Also sowohl als auch, ne? Wir haben zum einen die, sage ich mal, ganz normalen Wartungszyklen. Da geben die Hersteller von den Anlagen die Werften für die Plattform, für die Struktur außen, aber auch zum Beispiel der Transformator oder dann zukünftige Konverterhersteller machen uns Vorgaben, wie häufig ich bestimmte Anlagen zu warten haben. Wir haben auch manchmal eigene Erfahrungen hier im Haus bei bereits erprobten Anlagen. Und wir versuchen natürlich so wenig wie möglich rauszufahren, weil wie gesagt, das ist mit Aufwand verbunden. Wir fahren aber im Regelfall schon, sehen wir zu, dass wir einmal im Quartal einen Blick auf die Plattform Werfen. Das ist so das ganz normale vorbeugende Instandhaltung, einfach die Inspektion letztlich ist das. Dann gibt es dann gewisse Zyklen, das gibt es auch Vorgaben, sowohl vom Hersteller als auch von unserem Asset Management, wann wir bestimmte Teile zu tauschen haben. Wir sind da draußen auf See, relativ hoher Salzgehalt, ne? Bestimmte Teile korrodieren sehr schnell. Das erfolgt dann planmäßig, die planmäßige Instandsetzung. Und dann habe ich die Störung, genau. Und da haben wir dann unser, wir kürzen ja alles gerne ab hier bei 50 Hertz, unser OOC, unser Offshore Operation Center. Und da laufen dann die Angaben von den ganzen Sensoren, von unseren Anlagen, die wir da offshore, aber auch teilweise onshore zum Offshore-System gehörend haben, laufen da zusammen. Und da haben wir dann Kollegen sitzen, die sich das dann anschauen. Und in der Tat, wenn dann ein Lämpchen aufleuchtet, nicht bei jedem Lämpchen, aber es gibt bestimmte Anlagen, die sehr wichtig sind. Und wenn die dann, wenn es da Fehlermeldungen gibt, fahren die Kollegen raus. Und da vielleicht noch ein Hinweis, also ich kann nicht, weil gerade, weiß ich nicht, Weihnachten ist oder sowas, dass da nur einer fährt, sondern wir sind natürlich hier, ist ganz wichtig, Sicherheit ist das große Thema, so und so bei elektrischen Anlagen, aber bei Offshore noch viel mehr. Wir fahren immer mindestens zu dritt raus, dass falls einem doch mal was passiert, dann immer zwei Kollegen dann da sind für die Rettung, um dann entsprechend einer sich um die Rettungskette kümmert, ne, den Heli oder was auch immer, wer dann erreichbar ist zum Benachrichtigen und der andere, der dann den verunfallten Kollegen dann entsprechend versorgt. Also Mindestgröße immer drei Leute, das ist Offshore-Standard.
Du hast vorhin schon von der Übergabe so ein bisschen gesprochen. Also nochmal den Hausvergleich. Ne? Architekten kennt man ja oft. Ne? Kinder bauen ein Haus, bauen schöne Küchen. So, dann ist das alles fertig. Kommt der Nutzer rein und sagt, was ist denn das hier? Tür geht ja gar nicht richtig auf. Habt ihr an der falschen Stelle eingebaut? Wie ist denn das hier bei uns geregelt? Gibt es da so eine Phase, wo Bereich Offshore, die also planen und bauen, und der Offshore-Betrieb dann Hand in Hand zusammenarbeiten, damit es nicht am Ende böse Überraschungen gibt oder böse Worte im schlimmsten Falle, so nach dem Motto, was haben die Idioten denn hier eingebaut in unsere Plattform, die wir jetzt betreiben und warten müssen?
Ein bisschen Streit gibt's immer, aber wir machen das schon seit Anfang an, dass hier Betrieb und Projekte in unserem Fall oder wenn man bei dem Bild bleiben will, Architekt, aber auch dann die später in dem Haus wohnen oder daran leben sollen, ganz eng zusammenarbeiten. Und schon während der Designphase sprechen wir uns ab. Während der Bauphase werden zum Beispiel viele der Arbeiten, die dann in den Werften stattfinden oder an anderen Stellen, wo Komponenten zusammengebaut werden, sind Kolleginnen und Kollegen des Betriebs dabei. Die gucken, sieht das alles so aus, wie das abgesprochen ist? Wie wollen wir das haben? Oder da, wo man merkt, Mensch, das klappt nicht so wie in der Zeichnung. Wie wollen wir davon abweichen? Oder wenn dann im Haus noch einer fragt, Mensch, wollt ihr nicht noch ein Waschbecken im Keller haben? Dann wird halt gemeinsam entschieden, macht das Sinn, dass man hier noch eine Änderung vornimmt, die vielleicht den Betrieb nachher erleichtert? Oder ist das sinnloses Geld und der Lieferant will hier nur einfach nur mehr Geld haben? Und das legen wir gemeinsam fest. Das haben wir am Anfang aus der Not geboren, weil als Offshore neu war, hatte keiner genügend Ahnung, dass jeder sich zutraute zu sagen, ach, das machen wir genau so, sondern man hat sich ausgetauscht. Und das hat sich bewährt, weil das Gemeckere des Betriebs über schlecht gebaute Projekte ist in diesem Modus tatsächlich deutlich weniger und wir können viel effizienter auch Betrieb machen. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Deswegen ist das eine ganz wichtige und gute Zusammenarbeit.
Ihr könnt da draußen jetzt hier nicht zugucken, es ist ja ein Podcast, aber hier wird reichlich geschmunzelt.
Genau, nee, ich wollte nur ergänzen jetzt an der Stelle, dass es wichtig ist, dass die Betriebskollegen eben nicht das fertige Haus, genau wie du es geschildert hast, oder in dem Fall die fertige Plattform oder das fertige Umspannwerk dann präsentiert bekommen, weil das natürlich dann uns gar nicht ermöglicht, irgendwie so sofort dann, ich sag mal, effizient auch da zu betreiben, sondern du musst ja so eine Anlage dir angucken, du musst das lernen. Und es ist viel einfacher, wenn ich das noch während der Werfphase mache, wenn also die Plattform noch an Land steht, da kann mal auch, ich sag mal, übertrieben der Praktikant schnell hinfahren und sich das angucken, um zu verstehen, was da an Räumlichkeiten, ne, wie ist was gelegen, auf uns zukommt. Das ist ganz wichtig, damit wir eben genau dann, wenn jetzt dann die Projektkollegen sagen, jetzt ist die Anlage fertig, jetzt möchten wir in Betrieb nehmen, dass wir nicht dann erst anfangen, die Anlage kennenzulernen, sondern vorher genau wissen, worauf wir uns einlassen und vielleicht noch den einen oder anderen Wunsch auch unterbringen können, damit es nämlich nachher ganz effizient ist. Und das ist bei Offshore nochmal wichtiger als bei Onshore, ne? Bei Onshore, wenn ich da irgendwas vergessen habe, sag ich mal, ich komme gut hin, ich kann einfacher auch, ich sag mal, mehr Leute hinbringen, um nochmal was nachzurüsten. Bei Offshore ist das halt alles mit hohem logistischem Aufwand verbunden. Ich habe es vorhin schon angedeutet, die Leute, die Offshore fahren, brauchen alle ganz viel Zertifikate, damit sie das eben halt auch sicher machen können. Angefangen Sea Survival, Firefighting, dann haben wir Ersthelfer. Wir haben auch einen besonderen Ersthelfer, nicht den normalen, den ich hier für den Straßenverkehr brauche. Ne, all das muss ich dann dort haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ich Offshore frühzeitig plane, damit ich dann nachher halt mir die Zeiten spare und so wenig Zeit wie möglich, obwohl es draußen sehr schön ist, aber trotzdem so wenig Zeit wie möglich draußen auf den Anlagen verbringen kann.
Okay, das müssen wir nicht weiter vertiefen. Ich könnte mir vorstellen, geht es auch oft ums Geld. Das ist wie beim Hausbau auch. Ne? Da gibt es dann den Wunsch nach einem zweiten Badezimmer und der ist aber zu teuer, das können wir uns nicht leisten. Also ich könnte mir das Fingerhakeln, kann ich mir gut vorstellen, müssen wir aber hier nicht vertiefen. Kommen wir noch zu einem zweiten Asset, von dem wir ja gesprochen haben, das sind die Kabel. Also es führen von der Plattform dann an Land, Höchstspannungskabel an Land. Die sind aber bei Wechselstrom anders als bei Gleichstrom. Inwieweit sind diese Systeme, die dann an Land führen, von den Dimensionen und der Anzahl, was sind da die Unterschiede zwischen Wechselstrom- und Gleichstromkabeln?
Ja, das ist natürlich einerseits schon mal durch die elektrischen Randbedingungen gegeben, denn bei einem Wechselstromkabel arbeite ich mit drei Phasen Wechselstrom. Deswegen habe ich immer drei Phasen auch in einem Kabel zusammen integriert. Das sind dann so kreisförmig angeordnete Leitersegmente, die entsprechend dann auch in einem Kabel gebündelt werden, weil das kann man ganz gut zusammenbauen.
Und das hat dann so einen Durchmesser von, keine Ahnung, 25, 30 Zentimeter?
Ja, 30 Zentimeter, wiegt dann etwas über 100 Kilogramm pro Meter in Luft. Im Wasser ist es dann entsprechend ein bisschen leichter, weil der Auftrieb dann dazu kommt. Aber das ist natürlich entsprechend viel Material, auch viel Kupfer da drin, was die Kabel dann auch teuer macht. Aber sie sind auch vor allen Dingen relativ steif. Also das darf man sich nicht so vorstellen wie ein Kabel zu Hause, das man noch so ganz gut aufrollen kann, sondern das ist mehr so eher wie ein Rohr, das man vielleicht ein wenig biegen kann. Und wenn die Kabel dann zum Beispiel aufgetrommelt werden, um auf dem Schiff transportiert zu werden, dann ist der Durchmesser, der nicht unterschritten werden darf von der Biegung, eher so bei 4 Metern. Das heißt, da habe ich dann einen riesigen Drehteller, auf den das Kabel dann aufgespult wird, um es dann nachher auch auf See installieren zu können. Bei den Gleichstromkabeln, die sind ein bisschen anders aufgebaut. Da wird jeder Pol wird einzeln als Kabel gebaut, weil die auch einen größeren Durchmesser haben. Also damit man sich das so vorstellen kann. Wechselstromkabel hat so sowas wie 1200 Quadratmillimeter als Durchmesser für den Leiter. Ein Gleichspannungskabel hat dann auch schnell mal 2500 oder 3000 Quadratmillimeter. Zum Vergleich zu Hause, die Kabel haben 1,5 Millimeter im Quadrat als Durchmesser. Also das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Und deswegen werden die Gleichstromkabel einzeln hergestellt und dann nebeneinander verlegt. In den meisten Fällen, das ist ein bisschen eine andere Art, wie sie auf den Boden gebracht werden und dann auch im Boden vergraben werden. Aber im Prinzip eine ähnliche Idee und es kommen auch ähnliche Schiffe zum Einsatz.
Also wenn man dann so einen 2000 Megawatt Windpark dann anschließt, wie viel Kabel, Gleichstromkabel braucht man dann also?
Ja, bei den Gleichstromkabeln ist eben das dieser große Vorteil, dass ich selbst für die 2000 MW ein Kabelpaket nur brauche. Mhm. Das setzt sich dann zusammen aus drei großen elektrischen Elementen mit dem Pluspol, dem Minuspol und einem sogenannten Neutralleiter, den man hier einsetzt, weil wenn man 2000 MW durch irgendeine Störung auf der Kette verlieren würde, kann das Stromnetz das zwar vertragen, aber das rumpelt dann schon ganz schön. Deswegen wollen wir das vermeiden. Deswegen gibt es einen Neutralleiter, der den Ausfall in vielen Störungsszenarien auf 1000 MW begrenzt und damit das Ganze einfach besser verdaubar macht. Ist im Prinzip so eine Art Sicherheitsairbag, den wir dann mit dazu installiert haben, damit Störungen besser aufgefangen werden können.
Also ist doch deutlich weniger Kabel. Wenn wir so ein großen Windpark jetzt in der Ostsee, wo wir bei Wechselspannung angeschlossen haben, so mit 750 Megawatt oder so. Wie viele Kabel liegen dann am Meeresgrund, um den Strom an Land zu transportieren?
Da liegen dann drei Kabel am
Meeresgrund. Also von den dicken Dingern dann, ne?
Von den dicken Dingern. Deswegen ist eben bei Leistungen so ab 1 Gigawatt geht man eigentlich dazu hin und verwendet die Gleichstromtechnik, weil, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, man braucht relativ viel Aufwand, um den Wechsel von Wechselstrom auf Gleichstrom zu machen. Aber wenn man das einmal geschafft hat, dann kann man günstiger und einfacher transportieren. Und deswegen hat man früher gesagt, eher bei langen Distanzen nimmt man das. Und bei kurzen Distanzen ist die Wechselstromtechnik flexibler. Bei den sehr großen Parks ist man aber auch bei kürzeren Distanzen dann bei der Gleichstromtechnik, weil man einfach weniger Kabel braucht.
Diese Kabel werden hier einfach auf den Meeresboden draufgelegt oder kommen die da, wenn die eingegraben, reingespült oder wie werden die gelegt? Ich darf ja nicht verlegt werden, keine Klempner, ne? Man muss immer, die werden gelegt, ne?
Die werden gelegt oder installiert, ja, okay. Weil wir wissen ja, wo die sind, wir verlegen die nicht. Aber die Kabel werden nicht auf den Seeboden abgelegt. Das wäre zu gefährlich, denn auf dem Seeboden sind sie allen möglichen Dingen ausgesetzt, von einem Anker, von einem vorbeifahrenden Schiff, das vergisst, dass man da nicht ankern darf, bis hin zu einem, das vielleicht den Anker eher mit bösen Absichten da platziert. Aber auch andere Dinge können die Kabel da gefährden. Deswegen graben wir die Kabel in der Regel 1,50 Meter tief in den Seeboden ein und da gibt es verschiedene Techniken. In bestimmten Böden werden die Kabel eingespült. Da hat man quasi so eine riesen Lanze mit Wasserdüsen und dann wird der Boden, das nennt sich verflüssigt durch Einspritzen von Wasser und dann sinken die Kabel ein. In anderen Böden werden die Kabel eingepflügt. Das darf man sich quasi auch so vorstellen, wie der Name das sagt, nur dass das ganze Equipment ein bisschen größer ist als der Traktor, der vielleicht übers Feld fährt. Und so versuchen wir die Kabel sowohl vor bösen Leuten von außen zu schützen, als aber natürlich auch, dass niemand an dem Kabel hängen bleibt oder sonst wie sich verfängt. Deswegen graben wir die Kabel in den Seeboden ein.
Für euch im Betrieb ist so ein Kabel ja eigentlich eine schöne Sache. Das liegt da unten. Es macht keine Probleme. Ihr müsst euch nicht drum kümmern oder ist es eine naive Vorstellung?
Wenn alles läuft wie geplant, dann ist das durchaus so, aber es kann auch da natürlich die Störung kommen. Wir haben gehört, so der Anker haben wir auch schon alles gehabt, der dann gerne mal im Kabel dann sich wiederfindet. So häufig Gott sei Dank nicht. Die Kabelstörungen sind, wenn es denn gut installiert ist, sehr, sehr überschaubar. Aber wenn es denn mal zu einer Störung kommt, dann wird es sehr aufwendig, ne? Wir brauchen auch wieder das, was wir vorhin schon mal gehört haben, die Spezialschiffe. Vielleicht nicht in der Länge, sondern ich muss erstmal anfangen, überhaupt den Fehler zu detektieren. Ich muss dann gucken auf den Längen. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Wenn ich den Fehler dann gefunden habe, muss ich schauen, genau wie tief ist das eingespült, wie ist die Bodenbeschaffenheit. Und dann sind wir auch in der Lage zu reparieren. Wir haben ein Kabel, unser erstes, das ist auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, auch ein Pilotkabel gewesen, wo eine Muffe ein bisschen problematisch war oder mehrere Muffen. Und da haben wir ganz gut üben können, wie das so mit der Kabelreparatur funktioniert. Und letztlich muss auch da wieder neues Kabel beigebracht werden. Ich habe wieder Eingriffe am Meeresboden. Und das Spannende ist ja, wie komme ich denn da unten hin, wie komme ich da gut ran? Und da haben auch die Kollegen von uns über die Zeit zusammen mit entsprechenden Dienstleistern da jetzt auch Methoden entwickelt, wie wir gut an diese Stellen an den Meeresboden kommen, weil du kannst ja nicht mal eben, wir haben vorhin gehört, je nachdem, wie weit draußen das ist, größere Tiefen, wie komme ich da hin? Also, und dann vor allen Dingen so ein Kabel mit dem Durchmesser, da brauche ich entsprechendes Equipment und dann auch wieder die Fähigkeiten bei den Kolleginnen und Kollegen, dann sowas hochzuheben. Teilweise auch manchmal, wir haben jetzt mittlerweile auch eine Technik, wo wir gar nicht heben müssen, wo wir es auch am Boden reparieren können, aber ich muss es finden und in der Lage sein, es zu reparieren.
Also ein großes Kino, mehrere Spezialschiffe vor Ort, Taucher da und alles Mögliche.
Genau.
Du hast das Stichwort Muffen erwähnt. So ein Kabel, sagen wir mal, wir haben jetzt 100 Kilometer Seetrasse. 100 Kilometer Kabel passen ja vermutlich nicht auf so ein Legeschiff drauf. Das heißt, diese Kabel müssen irgendwie aneinander, also verbunden werden. Zu Hause macht man das schön, immer Lüsterklemme, macht ein bisschen Isolierband drum, super Sache. Aber bei solchen Kabeln braucht man was anderes, nämlich diese Muffen. Was hat es damit auf sich? Und vor allem, wenn so eine Muffe kaputt geht, wie repariert man das dann? Muss man dann da ein Zwischenstück reinsetzen oder wie läuft das?
Also Muffen sind echtes Hightech-Equipment, denn die Kabel haben ja nicht nur den Leiter, durch den der Strom selber fließt, sondern das eigentliche Kernstück eines solchen Kabels ist die Isolierung da drum. Das ist eine spezielle Kunststoffschicht und die hat eine ganz besondere Reinheit, die hat eine ganz besondere Form, damit sie gleichmäßig aufgetragen ist. Wenn ich aber die Kabelenden miteinander verbinden möchte, dann ist diese Isolierschicht nicht so einfach, genau so da drüber zu packen, sondern das muss ganz genau überbrückt werden vom Kabel aus quasi an die einzelnen Stellen, wo dann die Leiterstücke miteinander verbunden werden. Und das ist eine ziemlich aufwendige Aufgabe. Da gibt es Spezialisten, die über mehrere Jahre ausgebildet werden, dass sie diese Arbeiten vornehmen können. Trotzdem, das ist was, das muss halt vor Ort gemacht werden. Und damit ist die Qualität natürlich nie ganz so gut wie das Kabel selber, das in der Fabrik im Reinraum gefertigt wird. So sehr man sich auf den Schiffen Mühe gibt, aber irgendwo eine kleine Verunreinigung kann immer mal dazukommen. Und damit sind die Muffen tendenziell fehleranfälliger, als es das Kabel auf der sozusagen langen Strecke ist. Und man darf nie vergessen, wenn so eine Muffe kaputt geht, die ist ja am Seeboden abgelegt oder auch ein Kabelfehler als solches. Das ist aber in 20, 30, 40 Meter Wassertiefe. Und ich kann das Kabel nicht einfach nach oben ziehen, weil so elastisch ist das nicht, sondern ich muss das einmal durchschneiden am Seeboden, hole dann das eine Ende hoch, mache dann da ein neues Stück dran mit einer neuen Muffe und einem Ersatzkabel. Und dann kann ich quasi ein Stück weiterfahren und dann das andere Ende auch hochholen. Und dann mache ich da die zweite Muffe mit meinem Ersatzkabel und habe dann je nach Bautechnik und wie da die Wassertiefe ist, so 150 bis 200 Meter Kabel extra dran geflickt. Und dann kann ich das Kabel wieder am Seeboden ablegen, habe aber dann so eine kleine Kurve, nennt sich Omega, also wie der griechische Buchstabe, weil es genau so einen Bauch macht an dem Kabel, um zu reparieren.
Okay. Wenn ich zu Hause irgendein Thema mit dem Stromkabel habe und so ein Stückchen brauche, dann gehe ich in den Keller, wühle in den Kisten rum, dann finde ich meistens irgendwie so 50 Zentimeter oder sowas. Haben wir auch so ein Lager, wo so Kabelstummel oder so Kabelenden liegen?
Stummel würde ich es nicht nennen, aber natürlich haben wir auch Ersatzkabel liegen für die entsprechenden Kabeltypen, die Henrik schon erwähnt hat. Und unser Lager ist in Rostock, am Fischereihafen. Und dort haben wir für alle Typen, die wir da haben, gewisse Längen liegen. Und das sind nicht nur 50 Zentimeter, sondern wir haben ja eben schon gehört, um da entsprechend das installieren zu können, sind größere Längen vonnöten. Da gibt es Vorgaben, je nachdem, wie gesagt, wenn ich mehr vom gleichen Typ habe, muss ich nicht fünfmal das gleiche unbedingt vorhalten. Da haben wir da liegen. Warum haben wir das? Ich habe es eben gesagt, im Fischereihafen in Rostock liegen. Ich kann es auch woanders hinpacken, aber ich möchte schon bei den Größenordnungen und auch Gewichten, die wir hier eben genannt haben, das in Wassernähe haben. Einfach, damit ich das dann schnell erreichen kann, schnell wieder abtransportieren kann. Das ist nicht das Problem. Ich kann solche großen Kabel nicht über Land transportieren. Mhm. Also ich könnte schon machen, aber dann müsste ich es in so viele kleine Stücke schneiden und dann die guten Kabel, sag ich mal, ruinieren.
Also wir haben da in dem Lager dann auch so eine riesengroße Kabeltrommel und dann kann man es abspulen, aufs Schiff draufspulen und dann geht's raus.
Das haben wir und deswegen ist da immer Nähe zur Kaikante von großem Vorteil für uns, um dann die Qualität der Kabel entsprechend zu sichern.
Mhm. Okay, gut, kommen wir noch zum dritten Asset, aber ich glaube, das können wir relativ kurz abhandeln. Das Kabel endet dann an Land irgendwo, da geht es in ein Umspannwerk, da wird es dann auf die landseitige Spannungsebene nochmal transformiert. Das ist aber letztendlich ein ganz normales Umspannwerk, wie es ganz, ganz viele andere Umspannwerke an Land auch gibt. Aber für die Wartung und den Betrieb dieser Umspannwerke am Land seid ihr auch zuständig als Offshore-Betrieb. Warum eigentlich? Ihr seid doch keine Landratten.
Es gibt zwei Gründe. Ne? Also für das gesamte Umspannwerk sind wir nicht zuständig. Wir teilen uns da mit unseren Onshore-Kollegen rein. Aber was wir machen ist, dass die Offshore-Anbindung als eigenes System betrachtet wird. Und wir sind dann für das Gesamtsystem zuständig. Hintergrund ist, wenn wir, ne, ich habe ja vorhin gesagt, dass wir das überwachen und das machen wir nicht nur, um zu gucken, geht was kaputt, sondern auch, wenn eben eine Wartung stattfindet und ich bestimmte Anlagen ausschalten muss, erfolgt dann auch natürlich in Absprache mit der Systemführung dann die Ausschaltung dieser Assets dann durch uns. Und da brauche ich dann, ich sag mal, schaltbare Einheiten, würde ich das mal sagen, um dann entsprechend auch dort die Arbeiten vornehmen zu können. Wenn wir da jetzt, ich sag mal, gesagt hätten, ich mache alles, was im Wasser ist, machen wir als Offshore-Betrieb und der Rest, sobald wir am Strand sind, sage ich mal, machen die Onshore-Kollegen, wären die Abstimmungen einfach noch viel aufwendiger. Und das ist einer der Gründe. Der zweite Grund, warum wir auch die Offshore-Anlagen mit betreuen, ist, wir hatten es vorhin schon mal angedeutet, wir haben nicht immer das Wetter, um rausfahren zu können. Und die Kollegen wollen dann auch auch nicht die ganze Zeit im Büro sitzen und, ich sag mal, sich neue Reparaturmethoden ausdenken oder mit den Projektkollegen auf der Werft dann Zeit verbringen, sondern wir nutzen dann auch die Schlechtwetterphasen, wo die Kollegen dann eben unseren Teil in den Onshore-Umspannwerken auch mit warten, inspizieren, um da auch die Arbeitszeit sinnvoll zu nutzen.
Mhm. Okay, dann gucken wir mal in die Zukunft. Es ist ja noch wie als 50 Hertz, aber nicht nur wir. Die anderen Übertragungsnetzbetreiber haben ja auch noch einiges vor uns. Es gibt große Ausbauziele sowohl für die Ostsee als auch für die Nordsee. In der Nordsee 70 GW, jetzt wird ein bisschen weniger diskutiert, also 70 GW Anschlussleistung bis 2040, glaube ich. In der Ostsee gibt es auch große Ausbauziele, das heißt, für uns gibt es noch viel zu tun. Aber fangen wir mal bei der Ostsee an. Was haben wir denn da an Projekten momentan in der Pipeline? Also wirklich große Projekte, die jetzt schon im Bau sind oder die, sagen wir mal, in der bauvorbereitenden Phase sind.
Die Projekte, an denen wir jetzt aktuell arbeiten, das ist Ostwind 3, das ist ein Windparkanschluss für den Windpark Windanker, den Iberdrola gerade errichtet. Da wollen wir im Herbst 2026, also schon relativ bald, fertig sein. Das heißt auch Plattform, Kabel, das ist alles gerade in den letzten Zügen der Fertigung oder sogar schon der Installation auf See. Dann der nächste Schritt wird der Netzanschluss für den Windpark Gennaker sein. Das nennt sich bei uns der Anschluss Ost 6.1 und den wollen wir Ende 2027 fertiggestellt haben. Und dann gehen wir wieder in die Ostwind-Familie und wollen mit Ostwind 4 die erste 2 Gigawatt-Plattform in der Ostsee installieren. Und das wird ein Windpark, den total errichtet werden. Damit sind wir aber nicht ausgelastet, sondern wir wollen auch mit Bornholm Energy Island den ersten hybriden großen Interconnector auf Gleichstrombasis errichten und gemeinsam mit Energinet und Windparks, die in dänischen Gewässern vor Bornholm errichtet werden, dann auch Strom ins deutsche Netz transportieren. Das ist einmalig und da sind wir sehr froh, dass wir gerade auch die große Hürden schon übersprungen haben und ein paar auch so aussehen, als kommen wir da drüber, die noch vor uns liegen. Und parallel dazu begibt sich 50 Hertz auch in die Nordsee. Das heißt, wir bauen da den Netzanschluss LanWin 3. Das ist ein Windpark, den BP mit JIRA als Partner errichten will. Und das tun wir zusammen auch mit TenneT, die quasi die Schwesterplattform entwickeln. Und wir wollen auch demnächst dann LanWin 6 errichten. Das ist eine ähnliche Idee, nur da versuchen wir, die ersten Lernerfahrungen auch noch in das Design einzubringen. Und das werden wir dann alles an Nadja und ihr Team übergeben, damit denen die Arbeit auch nicht ausgeht oder ihnen langweilig wird.
Auf der Nordsee, das sind ja dann zukünftig ausschließlich diese 2000 Megawatt Anlagen, dann eben mit diesen mehr oder weniger standardisierten Konverteranlagen auf dem Meer. Ganz wichtiger Unterschied sind ja die Entfernung zum Land. Also wenn man auf dem Kreidefelsen steht, bei gutem Wetter mit dem Fernglas, dann sieht man da draußen so die Windparks, die zu dieser Ostwindfamilie gehören, die du da gerade erwähnt hast. Man kann bei gutem Wetter sogar bis Bornholm gucken, sehr guten Fernglas. Und die anderen Windparks vor dem Darß, die sieht man tatsächlich sogar vom Strand mit dem Fernglas. Also den Windpark Gennaker vor dem Darß, den wird man dann auch sehen können. In der Nordsee ist das aber anders. Die sind wesentlich weiter draußen. 100, 150, 200, vielleicht sogar 250, 300 Kilometer. Die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone ist ja sehr, sehr groß, geht sehr weit raus. Das ist ja jetzt nicht nur für den Bau dieser Anlagen eine größere Herausforderung, aber auch für die Wartung und den Betrieb. Was bedeutet das? Vielleicht kannst du das, Nadja, ein bisschen anschaulich machen, was das für neue Herausforderungen sind, wenn man eben für die Wartung dann nicht mehr 1-2 Stunden braucht, um rauszufahren, sondern eben wesentlich länger.
Genau, ich habe ja vorhin gesagt, wir fahren raus und was ich da noch ergänze an der Ostsee, wir fahren täglich raus. Wir fahren raus, wir arbeiten auf den Plattformen und fahren wieder rein. Das geht bei den Entfernungen, die wir dann in der Nordsee sehen werden, natürlich nicht mehr, sondern du fährst raus, musst dann dort die Arbeiten sehr gut geplant haben, dann in einer bestimmten Zeit, ich komme gleich dazu, dann erbringen und dann geht's wieder zurück. Je nachdem, bei den größeren Wartungen, das kann auch mehrere Tage, manchmal auch mehrere Wochen dauern, gehen wir davon aus, dass dann die Kollegen oder die Plattform dann 2 bis 3 Wochen dann bemannt, heißt das, Simon, also dass da Menschen sich drauf befinden durchgängig. Und da geht das auch nicht mehr. Man kann das mit dem Schiff machen, aber einfach der Effizienz wegen wird da dann mit dem Helikopter geflogen. Mhm. Aber ich kann beim Heli natürlich jetzt nicht größeres Equipment rausfahren, sondern da brauche ich natürlich auch wieder die Schiffe. Und das heißt, bei den Plattformen in der Nordsee, anders als jetzt die Plattform in der Ostsee, haben wir Mannschaftsquartiere, sodass die Kollegen dann auch dort schlafen können. Ich kann offshore, ich kann wählen, ich kann 10 Stunden pro Tag arbeiten, dann dürfen Leute bis zu 3 Wochen hier in Deutschland dann offshore gehen. Das Modell, was sich aber eher durchgesetzt hat momentan, ist, dass die Kolleginnen und Kollegen 12-Stunden-Tage haben und dann nach 14 Tagen, also 12 Stunden, 14 Tage, dann fertig sind mit ihrem jeweiligen Durchgang und dann wieder zurückgebracht werden. Wenn schneller geht, kann man natürlich auch schneller wieder zurückkommen.
Das ist dann ein bisschen so wie bei den Öl- und Gasplattformen ja auch.
Genau das von den Modellen ist da Copy-Paste. Das sind ja wie kleine Schiffskabinen, kann man sich das vorstellen, wo die Kollegen dann vor Ort sind. Das ist dann auch, dann sind nicht nur eben die Techniker, sei es die Elektrotechniker, aber auch für die Nebenanlagen, Verfahrenstechniker, Schiffstechniker hat man da auch häufig mit an Bord. Nicht nur solche Profile haben wir da, sondern dann muss es auch jemanden geben, der die Kollegen dann bekocht und natürlich auch jemand, der für ein bisschen Sauberkeit auf der Plattform sorgt. Okay. Also dann schon, es wird, ja, im Fachjargon heißt das wirklich Hotelbetrieb, aber es ist nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe das bei der Tenet erleben dürfen, aber es ist kein 5-Sterne-Komfort, müssen wir auch sagen. Ja, es ist leicht runter.
Also, Henrich, das heißt, du musst im Team dann auch zukünftig Innenarchitekten mit und Innenraumdesignerinnen und Designer anstellen, die sich dann darum kümmern, wie die Tapeten aussehen und wie die Badezimmer eingerichtet werden? Oder ist das dann doch eher eine spartanische Lösung, die da angestrebt wird?
Naja, die Einrichtung ist, glaube ich, eher standardisiert und weniger entscheidend. Aber die Verpflegung, das spielt natürlich schon eine große Rolle. Und das ist auch wie bei den Schiffen auch, dass der Koch, die Köchin da eine ganz wichtige Funktion ist und dass man sich da Gedanken machen sollte, wen man da hinschickt, damit die Stimmung an Bord auch gut ist.
Das heißt, ist dann da auch wesentlich größerer Platzbedarf, also auch für die Dimensionierung dieser Konverterplattform vorgesehen? Also nicht nur alles vollgestopft eben mit Technik, sondern du brauchst ja dann eben Unterkünfte, eine Küche, du brauchst sanitäre Einrichtungen, genau. Da muss ja auch Platz vorhalten.
Es gibt zwei Varianten. Ne? Ich habe eben davon gesprochen, dass es auf der Plattform ist. Der große Vorteil, wenn es auf der Plattform ist, ist, dass der Weg zur Arbeit, dass der sicher ist, egal was da draußen für ein Wetter ist, du kommst schnell dahin. Aber genau wie du es gesagt hast, ich brauche viel Platz und dieser Platz sorgt natürlich auch dafür, dass die Plattform, wenn ich es auf die Plattform bringe, größer wird, dass die Plattform schwerer wird und Henrich dann möglicherweise mit seinem Team Budgetthemen hat. Ne? Ich muss das sehr clever planen. Es gibt die Option auch, dass es sogenannte, das heißen dann SOV, Special Operating Vessels sind dann, Service-Schiffe, würde man sagen. Und die haben auch die Übernachtungsmöglichkeiten, die haben teilweise auch Werkstätten mit an Bord. Das Problem aber ist von den Schiffen, der große Nachteil ist dann, dass ich nur bis zu einer bestimmten Welle da arbeiten kann, weil ich dann nachher ab 5 Meter oder sowas Welle, wird es dann auch schwierig, vom Schiff dann rüber zu kommen wieder auf die Plattform. Also das muss, ich sag mal, von Fall zu Fall abgewogen werden. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Anlagen habe ich in meinem Portfolio. Das muss dann auch immer, ich sag mal, der Plattformbesitzer, Betreiber muss das, sage ich mal, übers Gesamtportfolio optimieren, welchen Weg er da geht. Aber was wichtig ist, wirklich für die Kolleginnen und Kollegen, die da draußen arbeiten, ne, ich brauche was Anständiges zu essen, die Unterkunft muss anständig sein, aber auch dann die Möglichkeit muss ich haben, dann mich dann auch nach der Arbeit noch mal kurz abzulenken. Was also immer, immer gut ankommt, ist ein Fitnessraum. Okay. Ja, und das ist egal, ob Schiff oder Plattform, das gibt es dann
wie
auch
daraus. Ist denn vielleicht als letzte Frage noch, wie ist denn so die Bereitschaft bei den schon existierenden Kolleginnen und Kollegen, ist in den ersten Kollegen, muss man ja ehrlicherweise sagen, da tatsächlich diesen zukünftig so Dienst zu schieben auf so einer Plattform im Schichtbetrieb, dann eben auch doch längere Zeit von zu Hause weg zu sein und so. Gibt es da Lust und Bereitschaft, das dann auch zu machen oder spekuliert ihr dann auf neue Kolleginnen und Kollegen, die an Bord geholt werden?
Das ist ganz, ich glaube, individuell abhängig. Ne? Das hängt ein bisschen davon ab, in welcher Lebenssituation ich mich gerade befinde. Wenn ich gerade frisch Vater, Mutter geworden bin und regelmäßig mein Kind sehen möchte, dann ist vielleicht so ein 14-14-Rhythmus nicht das, was ich unbedingt anstrebe. Ja, gleichwohl, wenn ich ganz jung bin und ich sag mal auf Abenteuer aus bin etc., mag ich das wieder. Also das ist nicht nur von der Person abhängig, sondern auch, wo die Person sich gerade befindet. Unsere Kollegen kennen das zum Teil, weil selbst die Kabelkollegen, ne, bei der Installation der von Kabeln zum Beispiel, sind die draußen auf den Schiffen auch für die Verlegezeit. Also es ist nichts Neues. Gleichwohl muss man natürlich, wie gesagt, der Fitnessraum kam nicht von ungefähr. Ne, muss man das den Leuten auch in gewisser Weise attraktiv gestalten. Aber wenn ich 14 Tage offshore war, so ist das dann in dem Rhythmus, kann ich dann auch 14 Tage bin ich zu Hause und kann dann wieder mein Leben regeln. Und für es gibt genügend Leute, denen das auch in ihr Tages, sag mal, tägliches Leben zu Hause oder zumindest grundsätzlich in den Rhythmus mit reinpasst.
Ja, Nadja Henrich, vielen, vielen Dank für dieses ausführliche, intensive Gespräch. Ich hoffe, ihr da draußen seid etwas schlauer geworden, habt eine bessere Vorstellung davon, was es bedeutet, solche Offshore-Plattformen auf dem Meer zu errichten und auch zu betreiben und was man alles tun muss, um den Strom vom Meer an Land zu bringen. Wir machen weiter in 2 Wochen mit einem anderen Thema und anderen Gästen hier im Studio. Lasst euch überraschen. Wie immer findet ihr in den Shownotes einige weiterführende Informationen und ich verweise gerne an dieser Stelle auf unsere 50-Hertz-Kanäle bei LinkedIn und seit einiger Zeit auch bei Instagram. Bis demnächst, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.